Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Mit den besten Wünschen für 2019, etwas verspätet. Ich hoffe, Sie bleiben dieser Sendung auch in diesem Jahr treu. Es ist der erste Samstag im Monat, ein Tag, in dem die Archive musikalische Schätze ausgraben. Heute hören Sie den dritten Teil der RIAS-Reihe Geschichten mit Musik. Moderator dieser Programme war Erich Richter, gelernter Journalist und Impresario der besonderen Art. Richter kannte durch seine Berliner Varieté-Veranstaltungen fast alle, die im Film- und Showbusiness Rang und Namen hatten. Deshalb sind die Porträts, die er für den RIAS über populäre Künstler des vergangenen Jahrhunderts realisierte, auch so persönlich. Die heutige Sendung ist Lale Andersen gewidmet. Die Schauspielerin und Sängerin wurde am 13. März 1905 als Lieselotte Helene Bertha Brunnenberg in Bremerhaven geboren, gestorben ist sie am 29.08.1972 in Wien. Erich Richter folgt der Karriere einer Künstlerin, deren Wege nicht immer direkt zum Erfolg führten, deren Musik sich indes in den Herzen der Menschen festsetzte. Hören Sie eine Geschichte mit Musik, die der RIAS erstmals am 26.09.1982 sendete.
Goodbye, Memories, goodbye. Wart ihr bis heute doch nicht ganz fehlerfrei? Trugt mich durch Krieg und Not und dunkle Stunden. Mein Leben ist und bleibt nun mal mit euch verbunden. Goodbye, Memories, goodbye. Ich fühl voll Dankbarkeit so oft aufs Neu, dass ich von dem, was auch gewesen ist, nicht einen Tag bereu. Goodbye, Memories, goodbye. Nur wer im Dunkeln gelebt, weiß, wie hellgrüne Täler sind. Wer in Gefahr oft geschwebt, träumt von Wiesen und Sommerwind. Wer alle Länder sah, heute hier und morgen da, sehnt sich zu Haus zu sein, zu Haus zu zwein. Goodbye, Memories, goodbye. Ich fühl voll Dankbarkeit so oft aufs Neu, dass ich von dem, was auch gewesen ist, nicht einen Tag bereu. Goodbye, Memories, goodbye.
Die Memories, die Erinnerungen, denen die Sängerin soeben Lebewohl sagte, wären in ihrer schillernden Substanz sehr viel spärlicher, umschlössen sie nicht ein Lied, das bis jetzt den Hit-Weltrekord als das erfolgreichste unseres Jahrhunderts hält: Lili Marleen. Es hat die für sentimentale Gefühle aufgeschlossenen Soldatenjahrgänge des Zweiten Weltkrieges an allen Fronten und auf allen Seiten ebenso nachhaltig beeindruckt, wie später sowohl die zum Indochina-Krieg abkommandierten Legionäre und deren Gegner, als auch die betroffenen einheimischen und fremden Kämpfer des Koreakrieges und des Vietnam-Dramas. Eben weil es keine patriotische, vielmehr eine pazifistische Tendenz hat. Zwar behauptete noch Cecil Smith in der Los Angeles Times in seinem Bericht über ein Galakonzert von Marlene Dietrich, dieses Lied, das die Diva 3 Jahre vor westalliierten Truppenteilen dicht hinter den Fronten gesungen hatte, sei damit zu einem geworden, das ihr, der Dietrich, allein gehöre. Das war falsch. Denn wenn dieses Lied überhaupt einer Künstlerin gehören kann, dann zweifellos einer Deutschen, die es als erste kreiert hatte. Auf deren Spur lenkt heute nur noch ein weißes Motorschiff. Bei seinem Stapellauf wurde es auf den Namen Lili Marlene getauft. Es verkehrt zwischen dem ostfriesischen Hafen Bensersiel und der grünen Insel Langeoog. Am Ostrand der dortigen Ansiedlungen findet man noch den reetdachbedeckten Sonnenhof, das behagliche Heim der Lili Marlene-Interpretin. Gleich nebenan unterbricht nur das unaufhörliche Rauschen der Nordseebrandung die Stille eines kleinen Dünenfriedhofes. Auf rotbraunem Marmorstein einer Urnenstelle entdeckt man dann jenen Namen, der 3 Jahrzehnte lang vom Glanz der Popularität umstrahlt war: Lale Andersen. An einem sonnigen Septembertag vor 10 Jahren hatte diese rastlose Sängerin der 7 Weltmeere, wie sie so oft angekündigt wurde, dort, wo sie am lebsten war, ihren gewünschten letzten Ankerplatz gefunden.
Ich wollte wie Werner Kleinsche haben, da wird die Welt so groß. Wie seht ihr ob den Stange haben, weißt noch wie noch so? An heben Seil die stille Mann, wie Segen, wo er lebt. Uns nacken war der Himmel hoch und ward die Sod wohl denn. Noch wo still dat Wörsche haben, da rör kein Blatt an Baum. So ist dat nun nie mehr haben, als höchstens noch in Droh. Nee, wenn da de Schäfer sing, allein entwieder fällt. Nee, wo je han, dat wör in Ton, de einzige ob de Welt.
Es ist nicht übertrieben, wenn ich behaupte, Millionen haben einmal dieser Chansonette begeistert zugehört. Obwohl auch nicht aus der Luft gegriffen ist, was sie in selbstkritischer Schminkspiegelbetrachtung auf Seite 20 ihres Lebensromans »Der Himmel hat viele Farben« freimütig dem Leser anvertraut. Dass sie nämlich vom Singen eigentlich gar keine Ahnung habe. Ich spreche Texte zur Musik und bin froh, wenn mir das so gelingt, dass ich gleichzeitig mit der Musik fertig bin. Auch sei es ihr unbegreiflich, dass sie am 4. April 1933 als Anfängerin auf einer Schweizer Kleinkunstbühne mit dem Vortrag sozialkritischer Chansons überhaupt ein vorteilhaftes Presseecho von 6 Druckzeilen auslösen konnte. Negativ, wie sie sich sah, von den Kollegen wegen ihrer nördlichen Kühle scherzhaft Eisengel und Eskimo gerufen, so beschrieb sie sich ungeschminkt so: Verängstigtes Gesicht, von glatten Haaren eingerahmt, die ohne schimmernde Goldreflexe fad wie ausgebleichtes Dünengras auf magere Schultern fallen. Die Augen schwimmen in dumpfem Grau, werden mit einem so hoch sitzenden Jochbein bestraft, dass sie schmal macht und an den Schläfen in die Höhe hebt. Die Nase nichtssagend, der Hals lang und mager wie die ganze Figur. Nur in einem Punkt, so schließt diese untertriebene Personenbeschreibung ab, nur in einem Punkt hat die Natur Erbarmen mit mir gehabt, indem sie mir kräftige, weiße Zähne schenkte. Aber was nutzt das schon? Seine Zähne zeigt man, wenn man lacht. wozu es in meinem Leben wenig Grund gab. Theda Hubert Bunnenberg, die um 8 Jahre ältere Schwester, die Lales 3 Kinder aufzog und sich zeitlebens auch ihrer Lilot, wie man die Andersen familienintern nannte, mütterlich betreuend und bevormundend aufdrängte, womit die komplizierten Konfliktkontakte zwischen beiden angedeutet werden, rundete das Mosaikbild aus realistischer oder rivalisierender Perspektive beurteilt, sei dahingestellt, in einem Interview mit der Hör zur Chefreporterin Karin von Faber wie folgt ab. Lale sah die Welt durch die kühle Brille ihres Verstandes. Ihr Intellekt war hoch entwickelt. Das Gefühl blieb auf der Strecke. Kalt war sie, schwierig, unbegreiflich mitunter, karrierebesessen und manisch aufs Fortkommen bedacht. In gewisser Weise aber war sie rührend naiv, schwebte immer knapp 2 Meter über dem Erdboden. Umso mehr darbte, arbeitete und kämpfte sie, setzte immer alles auf eine Karte und verlor immer. Soweit die schwesterlichen Korrekturen am Andersen-Image, das der Öffentlichkeit von den Schallplattenproduktionen als abenteuerlich zwar, aber äußerst erfolgreich zugleich ausgeschmückt worden ist. Zuspruch hin, Widerspruch her, künstlerisch jedenfalls erschien sie dem Publikum, das sie mochte, stets von liebenswerter persönlicher Ausstrahlung, bescheiden und ohne Starallüren, in glaubwürdiger Übereinstimmung mit dem Bild, das sie in ihren Liedern überzeugend vermittelte.
Ein kleiner goldener Ring ist wie ein guter Stern, denn er begleitet dich und auch mich unser Leben lang. Ein kleiner goldener Ring erzählt von Lieb und Treu, in Freud und Leid stets mit uns hin. Ein kleiner goldener Ring. Kleiner goldener Ring erzählt von Lieb und Treu, in Freud und Leid stets mit uns hin. Ein kleiner goldener Ring.
Als Tochter eines Steuermannes und seiner attraktiven, sehr resoluten Frau in Bremerhaven geboren, brauchte das verträumte Kind noch viel Zeit, bis es endlich hellwach wurde. Mit 17 ist Lieselotte Bunnenberg schon verheiratet mit dem Worpsweder Maler Paul Wilke. Der fragt sie im September 33 in einem Brief aus Stockholm, als es um die einvernehmliche Scheidung geht: Hast du einmal darüber nachgedacht, welche Belastung es für mich war, zu dem 17-jährigen Kind, das ich geheiratet hatte, in der vergeblichen Hoffnung, dass eine Frau aus ihm würde, im Laufe von 4 Jahren noch 3 weitere Kinder zu bekommen? Das wiederum kollidierte zur lakonischen Gegenoffensive seiner Frau, die behauptet, damals nur ein Wesen ohne geistige und körperliche Reibungsflächen gewesen zu sein. Hellwach hingegen reagierte sie, als eine heimliche Sehnsucht zur Schauspielerei sie packte. Nicht so sehr künstlerisch engagiert, sondern mehr vom Geld gelockt, das sie auf der Bühne leicht zu verdienen meinte. Geld bedeutete für sie Unabhängigkeit. Die vor allem suchte sie. Nur eine bessere Hälfte an der Seite des Vaters ihrer Kinder wollte sie nicht sein. Dieses rollenspezifische Verhalten lehnte sie, damals schon emanzipiert, ab. Bezeichnend ihre Erkenntnis: Der einzig zuverlässige Freund einer Frau ist der Beruf. In ihm versuchte sie sich zuerst auf einer Provinzbühne in der Schweiz, bevor sie in Zürich, in der Friedrich-Holländer-Revue Höchste Eisenbahn, langsam in Fahrt kommt. In Zürich erlebt die Künstlerin die Liebesromanze ihres Lebens, als ihr der 12-Ton-Musiker begegnet, den sie in ihren Aufzeichnungen Robert Mendelssohn nennt. Schwester Theda enthüllte, dass sich hinter diesem Decknamen der international bekannt gewordene Opernintendant Rolf Liebermann verbirgt. Das Paar war damals in seinem Glücksgefühl offensichtlich von einer Krankheit befallen, deren Bezeichnung sich aus 10 Buchstaben zusammensetzt: Leichtsinn. Sei es, dass sie das Geld zum Fenster rauswarf für Garderobe, um ihm zu gefallen, sei es, dass er sie verschwenderisch verwöhnte. Hinzu kamen die Schulden, die für die Vorbereitung eines Immigranten-Kabarett-Gastspiels entstanden waren und die sich mit dem Namen der deutschen Sängerin verbanden. Kurz und gut, die Schweizer Fremdenpolizei, denen politische Kabarettisten schon deswegen ein Dorn im behördlichen Auge waren, weil man sich offiziell mit dem großen deutschen Nachbarn nicht anlegen wollte, sie fand in den unbezahlt gebliebenen Rechnungen einen triftigen Grund, zumindest die Deutsche als lästige Ausländerin auszuweisen. Die große Liebe erlitt einen Kurzschluss zwischenstaatlicher Spannungen und löste sich später in Wehmut auf. Zunächst aber setzte sich der Freundeskreis zusammen, um wenigstens Rat zur beruflichen Weichenstellung für Wilki zu suchen. »Du gehst nach München und versuchst, ein Engagement im Simpel zu bekommen.« Das bot sich als eine vernünftige Zwischenlösung zumindest an. »Aber was werden die mit dir machen, wenn sie herausbekommen, dass du hier zwischen Emigranten und Kommunisten Kabarett gemacht hast mit Texten, die sie dir drüben als antifaschistisch ankreiden können?« fragte Kurt Hirschfeld, Dramaturg am Zürcher Schauspielhaus. »Dann muss sie unter einem Pseudonym in Deutschland auftreten.« Man suchte also gemeinsam einen passenden Namen. Der Mädchenname Bunnenberg wurde ebenso verworfen wie Wilke. Die Vornamen kamen schon gar nicht in Betracht, weder Elisabeth noch Carlotta, Helena oder gar der vierte, Eulalia. »Wartet mal, als Kind haben Sie mich zu Haus, wenn ich ein Liedchen trällerte, immer Lala gerufen.« »Das klingt schon vielversprechend.« Dann erinnerte sich Robert, »da gab es doch bei euch einen Familienzweig, der Andersen hieß.« Elektrisiert sprang Hirschfeld auf. »Großartig! Das ist er, ein Name wie ein Maßanzug. Lale Andersen. Wie konntest du dich je anders nennen? Mit diesem Namen machst du einmal Weltkarriere.« Und die begann tatsächlich in Münchens Künstlerviertel in Schwabing.
Gleich hinterm Siegestor fängt Schwabing an, dass niemand mehr vergessen kann, der einmal seinem Zauber unterlag. Gleich hinterm Siegestor liegt meine Welt, es ist nur eine kleine Welt, hier spürt man nicht der Zeit den Flügelschlag. Doch alle Sterne über Schwabing strahlen heller, als ob sie wüssten, Gas und Licht sind nicht bezahlt. Und alle Mädchenherzen Schwabings schlagen schneller, und manches Bild wird hier beim Mondenschein gemalt. Hier blüht das große Glück bei Kerzenschein, und niemand ist hier lang allein mit dieser kleinen Melodie im Ohr. Und schwärmt doch mancher für Paris, für mich bleibst du das Paradies, geliebte Schwabing gleich hinterm Siegestor. Du wanderst eilig durch das 20. Jahrhundert und siehst nicht Regen und nicht Sonnenschein. Nur manchmal bleibst du stehen und fragst verwundert, wozu das Hetzen muss das eigentlich sein? Wo sind noch Menschen, die der Unrast widerstehen und deren Herz in klugem Rhythmus schlägt? Die noch am Wegrand eine Blume blühen sehen und einen Fliederzweig, der Knospen trägt. Vielleicht nimmst du dir Zeit und weißt, wenn dieses Lied erklingt und dann entflieht, Bescheid. Gleich hinterm Siegestor fängt Schwabing an, dass niemand mehr vergessen kann, der einmal seinen Zauber unterlag. Gleich hinterm Siegestor liegt meine Welt, es ist nur eine kleine Welt, hier spürt man nicht der Zeiten Flügelschlag. Doch alle Sterne über Schwabing strahlen heller, als ob sie wüssten, Gas und Licht sind nicht bezahlt. Und alle Mädchenherzen Schwabing schlagen schneller, und manches Bild wird hier beim Mondenschein gemalt. Hier blüht das große Glück bei Kerzenschein, und niemand bleibt hier lang allein mit dieser kleinen Melodie im Ohr. Und schwärmt doch mancher für Paris, für mich bleibst du das Paradies, geliebte Schwabing gleich hinterm Siegestor.
Lalle Andersen wurde in München der Erfolge wegen prolongiert, von Otto Falkenberg sogar in kleinen Bühnenrollen an den Kammerspielen eingesetzt. Fred Endrikat holte sie nach Köln, Erich Schipinski gewann sie für Breslau, und 1938 sicherte sich Willi Schäffers ihr Talent für seinen Kabarett der Komiker in Berlin am Lehniner Platz, wo jetzt die Schaubühne ihr neues Haus bezogen hat. Tonangebend im Künstlerleben der Lalle Andersen wird ein lyrisches Lied. Seinen tröstlichen Text schrieb Hans Leib, Zeichner, Dichter, Schriftsteller und Redakteur. Er verfasste es bereits im Jahre 1915, als er, der 20-jährige Gardefüsilier, in einer Berliner Kaserne stationiert und hier mit zwei hübschen Mädchen angebandelt hatte, mit Lilli und mit Marlene. Beide Namen verschmolzen in seinen Versen zur Einheit. In Leibs Gedichtband »Kleine Harfenorgel« hatte es Jahre später ein Hindemith-Schüler, Rudolf Zink, entdeckt, vertont und es Lalle Andersen noch in München vorgespielt. 1938 stellte in Berlin Norbert Schulze seine Komposition von der Laterne vor dem Kasernentor vor. Die erste Version war besser, klang aparter, sphärischer, urteilte Trude Hesterberg, fügte aber hinzu, die Melodie von Norbert Schulze treffe haargenau den Nerv der Zeit. Es ist ganz einfach schön und hat Substanz, meinte Lale dazu. Sie bat Hans Leib in einem Brief um die Erlaubnis, sein Lied in ihr Repertoire aufnehmen zu dürfen. Er erteilte sie. Anfang 1939 wurde von der Odeon eine Schallplattenaufnahme produziert. Der Arrangeur fügte die wirkungsvollen Zapfenstreichtakte hinzu und die Andersen erhielt ihr Honorar, ganze 150 Reichsmark. Die Schallplatte aber fand keine Resonanz. Es herrschte ja noch Frieden. Erst 1941 wurde die Lilli-Marleen-Aufnahme in einem Wiener Archiv von einem Kommandotrupp aufgestöbert, aus einem Dornröschenschlaf geweckt und in einer Mitternacht auf den Plattenteller des Wehrmachtssenders Radio Belgrad gelegt.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lilli Marleen, wie einst Lilli Marleen,
wie einst Lilli Marleen.
Unsere beider Schatten sah wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lilli Marleen,
wie einst
Lilli Marleen,
wie einst Lilli Marleen.
Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leids geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen.
Mit dir,
Lili Marleen. Stillen Raume aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen,
wie einst
Lili Marleen. Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
In mancher Mitternacht danach verstummten an den Fronten die Waffen, gewährten die Feinde gegenseitig Feuerpausen, pardon, sobald aus irgendeinem Radiogerät La Voix Humaine, die menschliche Stimme, wie die Franzosen sie charakterisierten, ertönte. Der amerikanische Schriftsteller John Steinbeck sah die psychologische Wirkung von Lili Marleen in der Dreieinigkeit von Stimme, Text und Musik. Sie ruft ein modernes Mysterium, eine weltweite Massenpsychose hervor. Und die verdarb den Nazis das Konzept. Grete Weiser erriet den Grund, als sie Lale in ihrer unverkennbar direkten Art warnte. Uff, dein Laternenlied, das muntere Krieger nachdenklich macht, anstatt sie zum Ballern zu animieren, und in das sich nun auch noch alle besen Feinde verlieben, na, darauf sind unsere hohen Tiere stinksauer. Womit sie den Nagel auf den Kopf getroffen hatte. Dr. Goebbels, der Propagandaminister, konnte Lili Marleen nicht ausstehen. Er fand es unheroisch und wehrkraftzersetzend. Außerdem hatten ihm spitze Bemerkungen der Andersen gegen den Naziterror, vor allem gegen jüdische Mitbürger, zugespielt, woraufhin er dem Präsidenten der Reichskulturkammer Hinkel befahl, die Andersen aus dem Programm zu nehmen. In der entsprechenden Verfügung vom 15. Mai 1943 heißt es unter anderem: Wegen ihres erwiesenen unwürdigen Verhaltens als deutsche Künstlerin hat bei ihren zukünftigen Auftritten jede Verbindung ihres Namens mit dem Soldatenlied Lili Marleen in jedem Fall zu unterbleiben. Im Falle eines Verstoßes haben sie entsprechende Bestrafung zu gegenwärtigen. Im Auftrag gezeichnet Hinkel, Ministerialdirektor. Kurze Zeit später erlebte ich Lale Andersen in einem Konzert der damaligen Truppenbetreuung im tschechoslowakischen Brünn. Damals in Brünn lauschten 2 Stunden Lanzer und Offiziere vieler Waffengattungen, vor allem Verwundete, der Andersen und ihren Liedern. In den verdienten und herzlichen Schlussapplaus mischten sich vereinzelte, aber unüberhörbare Rufe nach Lili Marleen, jener Melodie, auf die wir wie selbstverständlich warteten. Wir wussten ja nicht, dass ihr dieses Lied verboten war. Souverän zog sie sich aus dieser Politaffäre. Ich habe dieses Lied so oft für sie gesungen, wie wäre es, wenn sie es einmal für mich singen würden? Wir erfüllten ihr und uns diesen Wunsch, begleitet von ihrem Orchester. Sie aber ging währenddessen ab und kehrte auch nach lautstärkstem Beifall nicht aufs Podium zurück. 12 Jahre später Bei unserem ersten Nachkriegszusammentreffen beschrieb sie mir ihre Situation von damals. Als ich 1966 wieder einmal das Konzertprogramm mit ihr für meine Veranstaltungen unter dem damaligen Patronat des Telegraph besprach, überraschte sie sich mit einer Bühnenerfahrung, die sie hernach auch dem Publikum erläuterte.
Ich bin wirklich ehrlich glücklich, nach langer Zeit wieder einmal für das Berliner Publikum singen zu können und möchte mein Programm heute beginnen mit dem Lied, Verzeihung, was singe ich eigentlich zuerst? Na, lachen Sie bitte nicht. Meine sehr verehrte Kollegin Anneliese Rothenberger hat einmal gesagt, vom richtigen ersten Lied hängt oft der Erfolg eines ganzen Auftritts ab. Natürlich möchte jeder Künstler am liebsten so beginnen, dass ihm sofort alle Sympathien zufliegen. Andererseits sagt man sich mit Recht, dass das erste Lied, was die Konzentration im Raum anbelangt, oft ein bisschen in den Wind gesungen ist. Weiß doch, wie es mir geht, wenn ich solch eine Veranstaltung als Gast besuche und irgendeine altbekannte Schallplattensängerin kommt heraus. Also ehrlich gesagt, auf das, was die singt, achte ich in den ersten 2-3 Minuten überhaupt nicht. Nein, nein, da schaue ich sie mir erst mal an. Den Kopf, das Kleid und dann überlege ich mir, wann hat man die eigentlich zum ersten Mal im Radio gehört? Es war schon ungefähr 1940. 1950, 1960, 1966. Naja, dann ist die heute ja auch mindestens schon. Ja, so alt muss die sein. Also. Ich bin doch auch eine Frau. Und Sie dürfen mir glauben, wenn ich Zara auf der Bühne sehe oder Marika Röck oder Ilse Werner, rechne ich ganz genauso wie Sie heute bei mir. Und wenn dann Applaus ist und das erste Lied vorbei, könnte ich oft um nichts in der Welt sagen, was hat die da eben gesungen. Und schauen Sie, aus diesen Beobachtungen heraus habe ich mir seit einiger Zeit angewöhnt, das erste Lied überhaupt wegzulassen.
Lale Andersen bevorzugte, zum Glück, wie ich meine, nicht die seichten Schnulzen, mit denen sie geruhsam über die Schlagerwellen schippern musste, sondern favorisierte in ihren Live-Auftritten das Chanson, insbesondere wenn sie dessen Texte parodistisch akzentuieren konnte, was ihr vortrefflich gelang beim Just-Scheu-Porträt der Frau Senator von der Elbchaussee.
Ich bin aus Hamburg, Blankenese, und wir sind keine Stadt, wir sind ein Staat. Mein Mann, der handelt mit Kaffee und Käse und ist noch nebenbei Senator im Senat. Wir wohnen, wo die Senatoren so hausen, wo Linie 18 fährt, da sind die Leute fein. Denn was ein kleines bisschen besser ist, wohnt draußen und stolpert stets und ständig übern Spitzenstein. Wir sind so vornehm und modern in manchen Stücken. Naja, man ist ja schließlich an der Elbchaussee geboren. Ich hatte als Kind schon einen Ladestock im Rücken und saß auf echten alten Möbeln rum wie angefroren. Heute habe ich einen eichenen Psychotherapeuten. Der findet jede Krankheit interessant. Er kann allein mein Seelenleben deuten. Er kann auch sonst noch allerhand. Ja, und einmal im Jahr fahr ich nach Norderney. Das deich ich dann von meinem Postament. Da mach ich mich von allen Vorurteilen frei. Ich habe nämlich auch mein Temperament. Wenn ich dann lache über leicht frivole Witze und einen Twist wie Manuela singt, dann denke ich, wenn ich auf dem Barstuhl sitze, ach nee, was bin ich für ein verdorbenes Ding. Wissen Sie, liebe Berliner Gäste, mich hat nur eins letztes Jahr gestört auf Norderney. Diese vielen Papagenos.
Papagallis?
Ja, Papagallis. Sie wissen schon, dieses männliche Unkraut, das ich meine, nicht? Ich kann da nur sagen, nein, diese Männer, so was plump Vertrautes. Dabei waren wirklich hübsche Burschen äußerst knapp. Ganz selten sah ich etwas gut Gebautes, sah ich von all den vielen Burgen einmal ab. Und diese Fleischbeschau, ich sag Ihnen, verwegen. Mini-Bikinis, mir wurde Angst und Bang zugleich. In meinem grün gestrickten wirkte ich dagegen wie ein Salatblatt zwischen lauter Ziegenfleisch. Mal war ein Quizturnier, da wählten sie Miss Flut aus und die am besten wogte, die gewann die Wahl. Ich dachte zuerst, für mich seh's gar nicht gut aus, doch dann bekam ich als Miss Ebbe den Pokal. Wenn ich ins Wasser stieg, verfolgt von tausend Blicken, blieb ich, wie sich's gehört, ganz unnahbar dabei. Ich ließ mich zwar umschwärmen, doch nur von den Mücken, das heißt, bis Johnny kam, der Held von Norderney. Der half mir tauchen, wenn er sonst auch nicht viel tauchte. Ganz norderneidisch wurde da die Damenwelt. Und als ich dann zum Schluss ein Abschiedsküsschen wollte, hat er sich gleich für mich in Positur gestellt. Och Gott, er war so ein richtiges Naturkind, hieß auch Franz Josef. Ja, ja, einmal im Jahr fahr ich nach Norderney, da lass ich meinen Ehering zu Haus. Da mach ich mich von allen Vorurteilen frei und gehe bis zum Morgengrauen aus. Und dann lackiere ich mir die Fingernägel blutig und stürz mich stürmisch in das Badeleben rein. Ja, wir aus Hamburg sind zwar stolz, doch mutig. Man will ja auch mal so wie die Berliner sein. Ahoi!
Am 23. März 1966 feierte Lalle Andersen hier in Berlin einen Geburtstag. Welchen, wollte eine kanadische Journalistin wissen. Lale genoss ihre Antwort mit spürbarem Vergnügen. Ich bin 10 Jahre jünger, als mich meine lieben Kollegen machen, und 10 Jahre älter, als ich aussehe. Finden Sie nicht auch, dass dies ein gefährliches Alter ist? Die Fragestellerin war so perplex, dass ihr kein charmanter Kommentar einfiel. Deutsche Vereinigungen in Amerika luden die Andersen zu einer Tournee durch die Staaten ein. Mr. Ackerbilk stellte ihr für diese Gastspielreise seinen instrumentalen Welterfolg Stranger zur Verfügung. Ralf Siegel erfand den deutschen Text.
Ein fremder Mann kam gestern Nacht an Land und keiner weiß woher, als ganz allein nur er. Er ging durch unsere kleine Stadt allein, als mich der Fremde sah, lud er mich zu sich ein. Draußen vor dem Kai, da lag sein schwarzes Boot, das fuhr mit ihm hinaus im ersten Morgenrot. Ringsumher hat flüsternd man erzählt, dass ich mein Herz verlor, dass mir der Fremde fehlt.
Nicht Jimmy und er hieß nicht Johnny. Er war überhaupt anders, ganz anders als alle Matrosen, die unseren Hafen anlaufen. Als ich ihn nach seinem Namen fragte, schob er mir sein Whiskyglas zu und sagte lächelnd: Nenn mich Stranger.
Ringsumher hat flüsternd man erzählt, dass ich mein Herz verlor, dass mir der Fremde fehlt.
Von New York bis San Francisco fand sie stürmische Bestätigung und Beweise uneingeschränkter Sympathie. Ihren stärksten Eindruck vom Zentrum des vitalen Showbusiness setzte sie jedenfalls um, und das ist nun nicht erfunden, sondern wahr, in einen Text, mit dem sie ihre Impressionen kommentierte. Hans Blum vertonte sie, und so entstand Lales Version vom Sunset Boulevard.
In a big, 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 big car übern Sunset Boulevard. Alle lachten sie mich aus, sprach ich solche Träume aus. In a big, 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 big car übern Sunset Boulevard. Manchmal werden Träume wahr, Traum vom Sunset Boulevard, Traum vom Sunset Boulevard. Immer noch ist Doris Day so jung und schön, kannst du Tag und Nacht hier Stars und Sterne sehen. Singt Frankie Boy trotz Beatgeschrei täglich aufs Neue, wie schön die Liebe sei. In a big, 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 big car übern Sunset Boulevard. Alle lachten sie mich aus, sprach ich solche Träume aus. In a big, 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 big car übern Sunset Boulevard. Manchmal werden Träume wahr, Traum vom Sunset Boulevard,
Traum vom Sunset Boulevard.
In a big, 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 big car übern Sunset Boulevard. Manchmal werden Träume wahr, Traum vom Sunset Boulevard, Traum vom Sunset Boulevard.
Nach ihrer Rückkehr aus den Staaten verriet mir Lale Andersen, sie trage sich mit der Absicht, die Tingeltangeleien endgültig aufzugeben. Sie wünschte sich ernsthaftere Betätigung, hoffte auf Rollenangebote, vor allem vom Fernsehen. Hatte sie, erfolgverwöhnt, vergessen, dass in diesem hautnahen Medium der gute Ruf eines populären Namens noch nicht viel ausrichtet? Jürgen Roland gab ihr die Chance, in seinem Fernsehkrimi eine tragende Rolle einer des Mordes verdächtigten, unsympathischen Frau zu spielen. Sie entsprach sicher den Erwartungen des Regisseurs, was ihre darstellerische Leistung betraf. Nur traf es sie wie andere Kollegen auch. Einer Andersen nahm man solches Rollenspiel einfach nicht ab. Basta. Als Konsequenz entschloss sie sich zu neuen Schallplattenproduktionen, sortierte geschmackssicher internationale Volkslieder aus, fern vom üblichen Seemannsgarnstrickmuster-Klischee, und bestand darauf, jeweils den ersten Refrain in der Landessprache zu singen, um dadurch mehr vom Zauber der Ursprünglichkeit vermitteln zu können. Auserwählte Autoren fertigten deutsche Texte, Josef Niesen arrangierte die Begleitmusik, und eine maßgebende Pressestimme honorierte den Aufwand mit der lobenden Feststellung: Das einmalige Timbre der Stimme Lale Andersens und ihre künstlerische Vielseitigkeit geben der ausgewählten Folklore das Fluidum internationaler Weite und Größe, was zu beweisen ist im temperamentvollen russischen Anushka-Lied.
Это рой мой, кружится, кружится, за столом мой drugim sta, ved zima to vjužmaja, vjužmaja, a sem ja moj družnaja, družnaja, ta ra 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 ra. Aber kommt sie sonntags ins Dorf zum Tanz, rufen Gregor, Piotr, Ivan und Franz. Tanz, Anjuschka, tanz, Anjuschka, tanz, Anjuschka, tanz bitte mal mit mir. Ta-da-da. Bloß an Anjuschka dran. Ach, ihr Lieben, schaut doch auf ihren Mund. Und für unsere Sehnsucht wisst ihr den Grund. Tanz, Anjuschka, tanz, Anjuschka, tanz, Anjuschka, tanz bitte mal mit mir.
Ende der 60er Jahre skizziert sie ihren biografischen Report, der ihr genügend Freiraum für fantasievollen Erzählstil gewährt. Erste ernste Anzeichen einer unheilbaren Blutkrankheit lassen sie die Grenzen ihrer Zeit ahnen. Mit disziplinierter Energie, aber auch mitunter verzweifelnd, kämpft sie gegen die unerbittliche Herausforderung an, ermutigt von Phasen der Hoffnung. Irgendjemand hatte ihr geraten, zur Blutregeneration täglich rohe Rinderleber zu essen. Sie greift auch nach diesem Rettungsring und wirkt die Rationen runter. Vergebliche Überwindung. Sie sucht Ablenkung und rafft sich auf zu einer Serie von Abschiedskonzerten. Das Publikum, das treu zu ihr hält und die Seele füllt, ahnt nicht, wie es um sie steht. Wenn sie gefragt wird, begründet sie ihren Entschluss einleuchtend. Immer, wenn es noch schön ist, sollte man gehen. So sagten auch wir uns in der Künstlergarderobe der Berliner Philharmonie tschüss. Wenig später erhielt ich ihren letzten Brief von Langeoog. Ihren Zeilen auf dem Briefbogen mit dem blauen Sonnenhof-Zierbild gab sie einen optimistischen Ausklang. Wenn unser beider Wiedersehen in der Philharmonie auch das letzte meinerseits von der Bühne aus war, privat werde ich sicher noch öfter in Berlin sein können und ich hoffe, dass wir dann auch wieder mal abends bei einem Bierchen zusammensitzen und von guten alten Zeiten klönen können. Bis dahin, liebste, herzlichste Grüße von Ihrer Lale Andersen. Diese Erwartung war trügerisch, ein Wiedersehen uns nicht mehr vergönnt. Schade. Sie konnte nämlich im privaten Kreis auch so herrlich komödiantisch zünftige Seemannswitze zum Besten geben. Auch bei den Bühnenreifen wurde das Zuhören zur Freude.
Mein Langeooger Hausnachbar ist Seemann und als jetzt vor kurzem seine Frau das erste Baby erwartete und er dies schöne Ereignis zu Hause nicht mehr abwarten konnte, weil er auf eine Australienreise gehen musste, sagte er zu ihr: Hör mal, Lieschen, wenn du mir jetzt nach unterwegs telegrafierst, dass wir einen Sohn oder eine Tochter bekommen haben, wird das natürlich sehr teuer, weil ich das ganze Mannschaftslogis einladen muss. Mach doch einfach Folgendes. Telegrafier mir doch einfach die Ankunft unseres Babys unter einem Decknamen. Und da sie gerade Wassermelonen zum Nachtisch aßen, einigten sie sich auf das Wort Melone. Also, mein guter Jakob war gerade 14 Tage auf See, als der Funkoffizier ihn zu sich auf die Brücke rief und zu ihm sagte: Also hören Sie mal, Schipper, ich habe ja schon viele Funksprüche entgegengenommen, aber etwas derart Konfuses wie das, was eben für Sie angekommen ist, sehen Sie sich das mal an. Und mein guter Jakob las: Melone, Melone, Melone. Zweimal mit, einmal ohne.
Im Frühjahr 1972 endet ihre Lebensreise. Was sie als letztes Geheimnis mit hinübernahm in ihren vielfarbenen Himmel, das gab ihre Schwester doch noch der Öffentlichkeit preis. Als Lale starb, war sie 67. Für die noch Lebenden aus dem hoffentlich letzten großen Krieg bleibt unvergessen die Erinnerung an eine Stimme der Menschlichkeit, identisch mit Lili Marleen, personifiziert in Lale Andersen.
Grüß mir das Meer und den Wind, grüß den Strand und die Sterne, die Bootslaternen, rosa, weiß und grün. Grüß mir den silbernen Mond, grüß die nachtblaue Ferne, die bunten Träume, die durch den Hafen ziehen. Reisen und Applaus füllten mein Leben aus. Nur im Traum trug mich oft meine Sehnsucht an das Meer, wo ich zu Haus. Lockt auch das Scheinwerferlicht, locken auch Beifall und Blumen, gerade wenn es noch schön sollte man gehen. Ich sage nicht auf Wiedersehen, ich sage nur Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Geschichten mit Musik. Erich Richter folgte den Spuren der Sängerin und Schauspielerin Lale Andersen. In der kommenden Woche beschäftigen wir uns mit dem Schriftsteller Hans Sahl. Mein Name ist Michael Groth. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Machen Sie es gut.